Junita Horch, herzlich willkommen zum Mama Leicht Kongress. Schön, dass wir es jetzt zum dritten Mal geschafft haben. Und schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein kann.
Gerne. Junita, ich möchte dich kurz vorstellen. Du bist zweifache Mama und du bist Pädagogin und Kinder- und Familiencoach sowie auch selbst Autorin. Und du unterstützt Eltern dabei, ihre Kinder bindungs- und bedürfnisorientiert zu begleiten und verbindest das auch mit dem christlichen Glauben. Und du hast auch einen Podcast mit deinem Team, wo du gemeinsam ganz wertvolle und alltagsnahe Impulse, wie zum Beispiel Eltern in herausfordernden Situationen mit Kindern eben liebevoll umgehen und dabei in Verbindung mit sich selbst und ihren Kindern bleiben. Junita, was ist deine Geschichte? Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen?
Ja, meine Geschichte, sie begann, als mein erstes Kind 3 Jahre alt wurde, etwa in dem Alter, wo halt einfach die Autonomiephase so stark ist, wo Gefühle so stark sind. Und ich war einfach überfordert mit der Wut meines Kindes, ganz ehrlich. Die war einfach sehr, sehr stark, sehr, sehr, sehr viele große Gefühle. Und in meinem Kopf war irgendwie so das Denken, okay, mit einem Jahr kann das Kind ja noch weinen wegen jedem bisschen, aber irgendwann reicht's ja auch, ja. Also im ersten Jahr noch sehr zugewandt, aber irgendwann mal muss ich doch das Blatt wenden. Und dann hatte ich überhaupt kein Verständnis dafür, warum mein Kind manchmal einfach angefangen hat zu weinen, weil ich Nein sage oder weil dies oder jenes passiert ist und dann halt gleich so heftig. Und ich wusste aber nicht, wie ich damit umgehen soll. Mein Bekanntenkreis konnte mir keiner helfen, da Methoden waren nur mit Strafe bekannt oder sperr das Kind ins Zimmer oder... Und ich wusste nicht, wie man das Kind führt, ohne es irgendwie zu beschämen, zu bestrafen, emotional irgendwie zu verletzen. Und ich hatte ein Schlüsselerlebnis tatsächlich, als ich dann das Kind, ich habe dann gesagt, hör mal her, wenn du so und so reagierst, dann kommst du in dein Zimmer. Habe ich ihn vorgewarnt und dann ist es wieder zu dieser Situation gekommen und ich habe dann das Kind genommen, ins Zimmer getragen und ich wusste innerlich, das ist eigentlich nicht richtig, aber ich kann es auch nicht so laufen lassen. Also ich will ja, das ist ja der Kampf bei uns Eltern, wir wollen ja dem Kind was Gutes geben, wir wollen dem Kind zeigen, hey, so gehst du auch mit Gefühlen um, aber manchmal auf Weisen, die eigentlich sehr kontraproduktiv sind und ich habe eben das Kind dann ins Zimmer getan, die Tür zugemacht und das fing an zu schreien und zu toben. Jetzt weiß ich auch warum, ja, und dann schrie es irgendwann mal aus der Tür heraus, Mama, Mama, Jesus ist nicht mehr in meinem Herzen. Hm. Und da habe ich die Tür wieder aufgemacht. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Was stimmt jetzt hier nicht? Und das war der Beginn meiner Reise, weil jetzt im Nachgang ist für mich total logisch, ja. Also ich habe eine Trennung herbeigerufen für das Kind. Das ist fürs Kind, wenn es dann schreit, wenn es wütend ist, wenn es manchmal uns herausfordert, ist es eine innere Not. Und in dieser inneren Not sperre ich das Kind von mir weg, damit das Kind gutes Benehmen lernt. Was es lernt, ist, dass es, wenn ich mich anders benehme oder anders als meine Eltern, als meine Umgebung es möchte, habe ich keine Bindung mehr. Also bekomme ich keine Beziehung mehr. Beziehung ist das Wichtigste. Und somit lernt das Kind sehr verhaltensorientiert zu denken. Also was muss ich tun, damit? Und das überträgt das Kind ja automatisch auf Gott. Und das finde ich ja so crazy an dieser Situation, dass mein Kind gesagt hat, Jesus ist auch nicht da, weil ich lebe meinem Kind vor, wo ist Gott, wenn ich in innerer Not bin? Und dann habe ich mich auf die Reise begeben, habe angefangen, dann bindungsorientierte Literatur zu studieren, Fortbildungen zu machen, mit meinem Team einen Podcast aufgebaut, weil wir gesagt haben, hey, in christlichen Kreisen redet keiner über einen alternativen Weg. Wir kennen den nicht. Wir kennen immer wieder so Zugewandtes und wir verstehen, aber irgendwann mal knallt's. Weil wir keine Alternativen kennen und die Alternativen haben wir gesucht, wir haben super Antworten gefunden und ja, und dafür schlägt unser Herz seit ein paar Jahren.
Junita, kannst du uns kurz sagen, klappt auch diese Erziehungsmethode sozusagen? Weil viele kennen diese Zerrissenheit, die du vorhin auch beschrieben hast, zwischen diesem, ich möchte mein Kind liebevoll begleiten, ich möchte Verständnis haben, aber dann kommt es eben zu diesen Momenten, wo einfach, ja, es kracht, wie du sagst, Man greift dann auf diese alternativen Erziehungsmethoden zurück, man straft, man schüchtert ein, man schickt aufs Zimmer, vielleicht mit so noch physisch gewalttätig. Auch wenn man das, man weiß, es ist nicht richtig, man weiß, es tut nicht gut, aber dann ist es immer diese Alternative, die man eben auch vielleicht auch selbst aus dieser Kindheit gewohnt ist, die man selbst auch von den Eltern so beigebracht hat. Und ich weiß auch selbst aus Erfahrung und von anderen Eltern, dass sie dann immer sich trotzdem diesen Gedanken stellen oder diese Fragen stellen, kann das wirklich klappen oder muss es doch einfach so streng funktionieren? Weil dann die Eltern vielleicht auch mal so Kommentare lassen wie, ach, mein Kind hat sich aber nie so verhalten.
Ja, es ist eine total spannende Frage und die ist extrem herausfordernd. Die Frage habe ich mir auch am Anfang gestellt und ich habe sie formuliert, reicht Liebe aus? Ja. Reicht Liebe aus oder braucht es mehr? Braucht es am Ende, das, was du benannt hast, ist emotionale Gewalt, physische Gewalt? Braucht es Gewalt, damit mein Kind am Ende ein guter Mensch wird? Und das ist eine total spannende Frage. Und da habe ich angefangen, auch mein ganzes Gottesbild umzukrempeln. Weil für mich ein Gott ist ein Gott der Liebe, ein Gott, der Menschen in der Liebe heraus verändert. Also wir werden ja geheiligt durch die Beziehung zu ihm. Und Kinder brauchen genau diese Beziehung, damit sie wachsen können, weil sie eben unreif sind, weil ihr Nervensystem ständig Koregulation braucht. Sie brauchen Beziehung, damit sie wachsen können. Sie brauchen Beziehung, um sozial verträglich handeln zu können, gerade die Kleinen. Und da braucht es ganz viel Liebe, Verständnis und Bindung. Das Problem ist aber, dass wir keine Vorbilder haben. Also ich hatte keine Vorbilder. Ich hatte eher Vorbild von, hey, wenn das Kind nicht funktioniert, dann kommt eine Strafe. Und dann, was passiert, ist häufig, dass wir sagen, okay, Liebe, Verständnis. Und dann tanzen wir um das Kind herum. Und gucken, okay, mein Kind mag aber dieses Essen nicht und mein Kind will unbedingt immer sich so anziehen, mein Kind will dies und jenes und Ding, dass mein Kind bloß irgendwie, dass es gut geht, dass es mein Kind happy ist, dass es sich gesehen fühlt, dass es sich geliebt fühlt, dass es weiß, du bist hier angenommen, so wie du bist. Und was aber passiert in dem Moment, also es sind ganz viele Dinge, die passieren, ja, ich muss jetzt wirklich runterbrechen, ist einerseits, dass wir von der anderen Seite des Pferds fahren. Das eine ist halt dann sehr strenge, autoritäre Erziehung und dann geht's über in laissez-faire, wo eigentlich das Kind in eine Führungsrolle kommt, für die es nie gedacht ist. Und das schafft ganz viele neue Konflikte in Familiensystemen, weil Kinder brauchen Führung, Führung gibt ihnen Sicherheit. Aber weil wir nicht wissen, wie passiert liebevolle Führung, ist häufig so, dass wir uns ein bisschen einpendeln müssen, bis wir auch unseren Stil gefunden haben, weil jeder ist ein Tick auch anders und das darf auch sein. Die Reaktionen dürfen unterschiedlich sein, aber das braucht Zeit, sich das einzupendeln und es braucht unheimlich viel Selbstreflexion und Selbsterfahrung, weil häufig, wenn wir dann merken, okay, ich wurde nicht gesehen, meine Gefühle wurden nicht, ich durfte nie wütend sein und so, ja, dann ist das etwas, wo es in uns selber schmerzt und wo wir sagen, hey, wir wollen gerne, dass meine Kinder das anders erleben. Meine Kinder sollen sich ernst genommen fühlen, sollen einen guten Selbstwert entwickeln, weil sie wissen, sie sind wichtig. Sie sollen Emotionsregulation lernen und so weiter. Aber ich bin dann eher bei meinem Schmerz und immer wieder mit meinem Schmerz verbunden und durch meinen Schmerz geleitet, weil ich diese Schmerzvermeidung bei meinem Kind unbedingt bis aufs Brechen unbedingt herbeiführen möchte. Und dadurch kommt es auch zu einem Ungleichgewicht. Weil es geht dann nicht ums Kind, es geht um Schmerzvermeidung bei mir, also dass alte Wunden bei mir nicht mehr hochkommen. Und das sind halt wieder zwei Paar Schuhe. Deswegen, wenn du fragst, funktioniert das? Das ist eine riesige Frage. Jetzt habe ich über Liebe geredet. Funktioniert, was ist Liebe, laissez-faire, autoritär? Und dann ist das dritte auch, was heißt funktionieren? Also was möchtest du von deinem Kind? Möchtest du, dass dein Kind ein Soldat ist? Wo du sagst, räum dein Zimmer auf, ja, Mama, bitte räum den Tisch ab. Ja, Mama. Dass es überhaupt keine Freiheiten, also keine Autonomie hat, nicht selber weiß, was es selber möchte. Das ist so. Ich meine, ein funktionierendes Kind, also funktionieren im Sinne, dass immer sofort sputet, ist natürlich super angenehm für uns Eltern, aber es ist für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes total ungesund. Deswegen für mich funktionieren bedeutet letztendlich, schaffen wir zu Hause eine Atmosphäre, wo sich jeder geliebt und angenommen fühlt. Und wo mein Kind mal keinen Bock hat. Und ich habe manchmal auch keinen Bock auf manche Dinge, ja. Und wo ich mal einen schlechten Tag habe und mein Kind auch mal einen schlechten Tag hat, wir aber wieder zusammenfinden. Und dass immer meine Verantwortung ist, dass unsere Beziehung stimmt. Es ist niemals mein Kind. Und deswegen funktioniert das, also aus eigener Erfahrung, für mich ist das eine Haltung, die ich lebe, weil ich diese Haltung von Gott lerne, dass Jesus anderen Menschen auch so begegnet ist, dass er geguckt hat, hey, was ist los, was brauchst du, hör mal her, hier ist meine Grenze, jetzt brauche ich Zeit für mich, okay, ich sehe, du hast gerade ein Problem, komm, ich helfe dir, alle anderen finde ich blöd, wie zum Beispiel Zachäus, ja, alle finden dich deppert, aber weißt du was? Ich sehe deine innere Not. Und durch die Beziehung kannst du aus deiner inneren Not auch wieder herauskommen. Und fähig werden, anders zu handeln. Ja. Und ja, es ist immer wieder emotional sehr herausfordernd. Es erfordert unheimlich viel Arbeit an mir selber. Und doch ist es ein wunderschöner Weg, in dem ich selber täglich wachse, meine Kinder wachsen sehe und wir immer wieder Gnade erleben dürfen in Familie und Wachstum in Familie. Und dass einfach diese Grundhaltung da ist, hey, ich liebe dich, egal was ist. Ja. Und mein Kind weiß das. Also es sind nicht nur Worte, mein Kind spürt, auch wenn ich mal so richtig außer Rand und Band bin, es macht nichts mit unserer Beziehung. Und das, finde ich, ist ein Riesengeschenk.
Ich habe mal gehört von jemandem, der gesagt hat, ein großer Beweis, dass es gut geklappt hat, ist, wenn sie erwachsen sind, ausziehen und dennoch Zeit mit dir verbringen wollen. Als Elternteil sozusagen.
Ja, und ich muss sagen, in meinem Bekanntenkreis ist es häufig wirklich so, dass Elternbeziehungen super herausfordernd sind. Gerade wenn du anfängst, dich mit dir auseinanderzusetzen, mit deinen Wunden, mit dem, was einfach nicht so gut war. Und das ist wichtig, dass wir drauf schauen. Und dann merken viele, hey, die Beziehung zu meinen Eltern, die war eigentlich schon immer sehr fragil. Sie war schon immer drauf ausgerichtet von, ich muss sein wie. Oder sie war schon immer auf Kampf. So, das ist meine Zone, sprecht mir da nicht rein. Wo einfach so ein Lösungsprozess nie passiert ist. So ein, hey, du darfst sein, wer du bist. Und weißt du was? Auch wenn ich manches nicht gut heiße, bin ich trotzdem für dich da. Also das, da geht nichts kaputt. Und ich finde, das ist ja eines der schönsten Dinge, wenn deine Kinder, wenn sie erwachsen sind, noch mit dir Zeit verbringen wollen. Wo die Kinder keine Pause brauchen nach dem Kontakt mit dir. Weil das erlebe ich auch immer wieder, dass man erstmal innerlich so viel aufgewühlt ist, dass man erstmal wieder sortieren muss, weil man Kontakt wieder mit den Eltern hatte. Und das ist traurig.
Junita, kannst du vielleicht noch mal kurz tiefer eintauchen, warum eigentlich eben diese Strafen, sei es psychische oder physische Gewalt, tatsächlich nicht funktionieren? Was passiert da eigentlich im Gehirn von den Kindern?
Ja, also was halt mit Strafen jetzt passiert ist, also wenn du sagst, du kommst in dein Zimmer oder Schlagen ist verboten, ja, das muss man auch immer dazu sagen, sowas darf man auch gar nicht mehr androhen, aber so Zimmerverbot-Dings ist noch gang und gäbe oder stille Treppe oder, boah, ich weiß es gar nicht, was alles, ne, oder dann bekommst du halt Medienentzug oder was auch immer, ja, das sind ja alles Formen von Strafe. Was aber da ausgelöst wird, ist ja eigentlich, dass du das Alarmsystem deines Kindes aktivierst und dein Kind dann Dinge tut, weil es andere Dinge vermeiden möchte. Also es macht dann nicht seine Aufgabe, weil es weiß, hey, in unserer Familie ist wichtig, dass wir uns unterstützen. Hier wird jeder gesehen. Das ist meine Verantwortung. Also es macht nicht aus einem positiven Wert heraus, sondern aus Angstvermeidung, also aus Vermeidung vor Strafe. Das ist dann also eine externe Motivation, nicht eine intrinsische von ich möchte, sondern ich tue, um zu vermeiden oder eben auch zu belohnen. Belohnen ist ja die andere Seite von Bestrafen, wo Kinder aber nicht lernen, aus eigenen Werten heraus natürlich zu handeln, sondern lernen, sich an eine äußere Form anzupassen, damit sie da einfach reinpassen, damit sie Liebe bekommen, damit sie Geschenke, was auch immer, damit sie etwas bekommen, was sie sonst nicht bekommen. Und das stört einfach dann auch die persönliche Entwicklung eines Kindes, weil es dann nicht gucken kann, okay, wer bin ich eigentlich, was bringe ich mit, sondern was wird von mir erwartet zu sein. Und das ist für mich dann auch, also ganz extrem jetzt, wenn man es zuspitzt, ist das eine Form letztendlich von Heuchelei. Also ich lebe etwas, was ich nicht bin, weil ich weiß, dass mein Umfeld das so möchte. Und eigentlich wollen wir ja authentische Menschen heranschaffen, die integer handeln. Und Integrität bedeutet auch, dass ich manchmal Nein sage, auch wenn es alle anderen nervt, dass ich Nein sage. Mhm. Oder Authentizität bedeutet auch, dass ich manchmal so richtig wütend werde, weil mich Dinge aufregen, auch wenn es andere erstmal so, wow, was ist jetzt mit der los? Okay, ich habe eine Grenze überschritten. Mhm. Und wir wollen das eine, aber meiden das andere. Aber dabei ist so, brauchen wir alles. Also wir brauchen Wertschätzung, wir brauchen Empathie, wir brauchen aber auch Wut und klare Grenzen. Mhm. Und mit Strafe erziehen wir das einfach nicht. Mhm.
Kannst du uns vielleicht auch ein konkretes Beispiel geben? Wie zum Beispiel jetzt, wir müssen raus aus dem Haus und die Kinder oder ein Kind will sich nicht anziehen und du wiederholst das liebevoll und ein zweites Mal wiederholst du es und du siehst, der sagt einfach, vielleicht sagt es auch, nein, ich möchte nicht. Wie kann man da eben liebevoll reagieren?
Ja, es hängt immer stark auch vom Alter ab. Je nach Alter haben wir verschiedenen Spielraum. Weil letztendlich muss ich dazu sagen, es ist immer wir sind in der Verantwortung. Wenn ich sage, ich gehe jetzt raus, weil ich muss einen Einkauf erledigen. Ich bin verantwortlich dafür, dass alle satt sind. Dass es allen körperlich, physisch gut geht. Wenn ich weiß, hey, wir müssen jetzt raus, weil meine Kinder sonst durchdrehen. Sie brauchen wieder diese Auspowern draußen, damit ihr Nervensystem reguliert wird. Und dann bin ich verantwortlich für ihre psychische Gesundheit, ja. Also das ist immer zu sehen, warum will ich raus? Will ich jetzt raus, weil mir die Bude auf den Kopf fällt und ich sonst das Gefühl habe, ich tick völlig aus? Kann auch passieren, wenn man den ganzen Tag nur Kleinkinder um sich hat, ja. Oder will ich einfach raus, weil ich mir denke, ach, warum nicht, ist doch schön. Mhm. Aber ich habe kein wirkliches Ziel dahinter. Weil wenn ich kein Ziel dahinter habe, kann ich auch sagen, wenn mein Kind nicht will, ach komm, egal, dann lass uns basteln. Wenn ich aber weiß, hey, das und das ist wichtig, dann habe ich erstmal eine innere Klarheit. Und die ist ganz wichtig, dass wir die Klarheit haben. Weil manche Eltern haben diese Klarheit nicht von, okay, mein Kind will nicht, aber ich müsste, aber es will ja nicht. Aber ich müsste, was mache ich jetzt? Und das Kind denkt sich ja dann auch, ob es Mama will oder nicht, ich weiß es nicht, aber ich habe gerade keine Lust, ja? Also innere Klarheit ist immer so das Erste, dass ich, und die ist manchmal auch sehr persönlich. Meine Klarheit ist wieder anders als deine Klarheit. Also meine Dinge, warum ich Dinge tue, sind wieder vielleicht anders motiviert als bei dir. Und das ist okay. Wichtig ist, dass ich einfach weiß, warum ich manches will. Und jetzt bei einem kleinen Kind, dass du unbedingt, sagen wir 2 Jahre, ja, da hilft auch einfach die stellvertretende Kraft. Das ist etwas, was total wichtig ist, weil die Kleinkinder, die haben ja ein sehr unreifes Gehirn noch. Der präfrontale Kortex ist nicht integriert. Da kannst du nicht viel mit Vernunft reden, was Eltern häufig versuchen. Da kannst du im Mund fusselig reden. Kinder brauchen da viel mehr Klarheit und Leichtigkeit, also Spiel und Spaß. Also wenn ich mit meinen rausgegangen bin, es war immer ein Mix. Und das ist das, finde ich, es gibt nicht das Patentrezept. Das ist ein Mix aus, hey, hör mal her, wir gehen jetzt raus und ich möchte jetzt, dass du dich anziehst und das Kind abholen aus der eigenen Welt. Also wenn es gerade Lego gespielt hat, ich helfe dem Kind, das eine Programm im Kopf zu beenden, die Lego-Sachen irgendwie in die Kiste zu packen, Männchen schlafen zu legen, was auch immer, und dann sagen, okay, und jetzt ist wieder das Neue dran. Und diesen Übergang, der fällt den Kindern häufig total schwer und da brauchen sie Unterstützung. Und was häufig hilft in dem Alter, ist einfach ein Spiel draus machen. Ja, komm, wir oder dem Kind einen Impuls geben, was passiert jetzt draus? Hey, komm, wir sammeln jetzt Kastanien. Überall sind Kastanien, komm, wir haben jetzt Bock drauf. Einfach das Anziehen an sich ist für sie ja nichts Reizvolles. Sie brauchen etwas, okay, was passiert dann danach? Oder, hey, wir sind jetzt Feuerwehrmänner oder Paw Patrol war bei uns ganz lange in, ja, Paw Patrol-Ausrüstung, die Jacke ist... Boah, was haben die da alle? Schutzhelm, ne? Die Mütze von, boah, wie heißen? Ich habe schon vergessen, wie die alle heißen. Rubble und meine hat in diesem Bau-Dings. Deine sind noch jünger, ne? Meine sind raus aus dem Alter. Aber wir haben halt die Paw Patrol-Ausrüstung dann angezogen und jetzt machen wir einen Waldeinsatz oder wir haben das in ein Spiel verwandelt. Mhm. Und da braucht es einfach Kreativität und da braucht es aber auch wiederum meine Leichtigkeit, die ich aber nicht immer habe. um kreativ zu sein. Wenn ich angespannt bin, kann ich nicht kreativ sein. Dann kann ich auch nicht ins Spiel mit meinem Kind, weil ich eigentlich gerade innerlich keinen Bock habe auf das Spiel und mein Kind merkt das. Und dann gibt's eben auch die stellvertretende Kraft. Das ist, wenn du es schon alles probiert hast, also wenn du sagst, du hör mal her, wir wollen raus, du hast versucht, dein Kind geholfen, das Spiel zu beenden, du hast versucht, irgendwie, komm, jetzt mach mal Paw Patrol, und dein Kind sagt, nein, 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 ich will aber nicht, und du weißt, aber du musst, es ist total wichtig. Und dann kommt die stellvertretende Kraft ins Spiel. Es ist ein zugewandtes Helfen, dem Kind das zu tun, was jetzt wichtig ist, dass ich mein zweijähriges Kind dann sage, hör mal her, und ich bin die Mama und ich entscheide, dass wir jetzt rausgehen. Und ich weiß, das findest du jetzt blöd, aber mir ist es jetzt gerade total wichtig. Und dass ich dann mein Kind nehme in den Arm und mit meinem Kind rausgehe. Und dann wird mein Kind vielleicht boykottieren und streiken und sagen, ich will aber nicht, du bist eine blöde Mama. Ja? Und ich begleite diese Wut und sage, ich weiß, das fällt dir gerade richtig schwer, aber ich bin die Mama, ich entscheide. Und die stellvertretende Kraft ist das, wo ich eben zugewandt bleibe. In dem Moment, wo ich anfange, mein Kind fester zu packen, hart werde und sage, jetzt beruhig dich, du unverschämtes Kind, und ich habe dir das schon erklärt und du hörst. Und das ist keine stellvertretende Kraft mehr. Da sind wir wieder auf Seite von emotionaler Gewalt. Und da braucht Selbstregulation. Da muss ich mich wieder beruhigen, dass ich meinem Kind gegenüber zugewandt bleiben kann. Aber ich hoffe, es wird jetzt einfach klar. Also es gibt ganz viele Ansätze. Ich habe auch noch viel mehr, als ich genannt habe. Wichtig ist letztendlich aber, dass wir in der Führung bleiben. Dass wir dem Kind sagen, zeigen, hey, weißt du was, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Du hast Mitspracherecht in deinen Punkten, was für dich mental lösbar ist mit, bist du eine rote Hose oder eine blaue Hose, aber heute gibt's eine Hose, weil, ja. Aber letztendlich bist du in der Führung und dein Kind tankt so unheimlich viel auf. Also es tankt ganz viel Sicherheit und Geborgenheit, weil es einfach weiß, meine Eltern sind da und die wissen, wo es lang geht.
Junita, würdest du auch Nervensystemregulation, also diese Selbstregulation, auch vielleicht als den ersten Schritt Richtung bindungsorientierten Begleiten nennen, bezeichnen? Und wie klappt das tatsächlich? Also du hast ja gesagt, wir müssen uns zuerst selbst regulieren. Wenn wir aufgebracht sind, können wir nicht unser Kind regulieren. Wie sieht das aus in einem vollen Mama-Alltag?
Ja, ist eine spannende Frage. Ich glaube, es braucht mehrere Komponenten. Es braucht schon diese das kognitive Verständnis von Kinderentwicklung, weil das unheimlich hilfreich ist von, okay, wenn ich so und so rede, das Kind, es kommt nicht an. Wenn mein Kind wütend ist, dann hat's hier Kopfhörer auf oder ne, das rationale Hirn ist abgeschaltet, das emotionale Hirn ist an. Muss ich mein Kind über Koregulation, kann ich ja mein Kind das abholen. Also es gibt ganz viele Sachen, also die wichtig sind, über Entwicklung zu wissen, damit ich weiß und Dinge auch verstehen kann und eben auch handlungsfähig werde. Die Sache ist aber, dass Wissen und Tun nochmal zwei Paar Schuhe sind, weil du sagtest, voller Mama-Alltag, gerade Kinder mit, also Mamas mit Kleinkindern, häufig noch den ganzen Tag alleine, das ist Schwerstarbeit. Das ist schwerer als jeder Job. Das dürfen wir uns immer wieder sagen, weil es wird unterschätzt, wie krass anstrengend das ist, weil du ständig eigentlich dich gucken musst, wie du für deine Kinder da sein kannst. Und du häufig für dich gar keinen Raum mehr hast. Je nach Persönlichkeit, je nach Vorgeschichte lebt das jede Mama nochmal einen Tick anders. Aber Selbstregulation ist ein Riesen, oder Nervensystemarbeit, nennen wir es lieber so, ist ein Riesenthema, was nicht unterschätzt werden darf. Deswegen haben wir es auch in unseren Elternkurs mit aufgenommen, sehr intensiv, weil wenn dein Nervensystem nur auf Spannung ist, weil du irgendwie schlecht geschlafen hast, weil du hast schon irgendwie deine Wutausbrüche begleitet, weil einfach dein Kopf immer nur rattert, ja, dann ist dein Nervensystem auf Spannung, also der Sympathikus ist angespannt und Sympathikus heißt, ich bin in einem Flight-Modus Flight heißt, ich erstarre, ich fliehe, ihr seid mir alle zu viel, ich brauche jetzt meine Auszeit, geht alle weg, seid alle ruhig, ich kann nicht mehr, Flight-Modus oder ich bin im Fight-Modus, jetzt seid alle ruhig, ich kann nicht mehr, ihr seid irgendwie umgezogen, ihr seid unverschämt, ich habe es schon tausendmal gesagt, dann bin ich in einem Fight-Modus, ja, und das ist absolut normal und das müssen wir uns, das dürfen wir wissen, es ist normal, weil mein Nervensystem auf Spannung ist, ich kann da nicht bindungsorientiert reagieren. Und wenn, selbst wenn mein Kopf sagt, hör mal her, du musst jetzt diesen Wutausbruch begleiten und ich so auf Spannung bin, ja, dann bin ich so auf Spannung und sage, ich weiß, du bist wütend und das ist für dich jetzt gerade total schwierig und ich versuche mein Kind zu regulieren mit meinen Worten, mein Nervensystem ist aber angespannt. Kinder reagieren auf das Nervensystem. Hm. Mein Nervensystem. Ja. Und deswegen, es ist so, ja, es ist so herausfordernd, weil wir letztendlich bei uns anfangen dürfen. Also bedeutet, dass wir um uns kümmern können, dürfen. Und manche Mamas denken sich dann, ja, wie schaffe ich das überhaupt? Das ist total kompliziert und ich kann doch, jetzt muss ich noch Selbstfürsorge betreiben und so. Ja, das ist ein längerer, das ist ein Prozess, wie man dahinter kommt, weil ich glaube, es sind ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Es gibt so ein Recovery-Fenster, wo du bewusst dir Zeit nimmst, wenn du draußen bist, dass du kurz einatmest, ein- und ausatmest, die Sonne auf deine Haut einfach mal kurz Moment spürst. Dass du nicht in diesem Funktionieren bist, sondern okay, warte, wie geht's mir gerade? Dass du beim Essen kurz innehältst und dich hineinspürst, was ist gerade in mir los? Dass du dich mal hinsetzt, eine Tasse Tee trinkst. Also viele so kleine Fenster darf man nicht unterschätzen, immer wieder hinführen, okay, was ist bei mir los? Ich sag gerade immer, was spüre ich körperlich? Was, also körperlich, Schultern. Dann merkt man bei mir, boah, ich bin so angespannt. Ja? oder körperlich, was ist, geht mir emotional los? Mhm. Was brauche ich eigentlich gerade? Weil wir häufig völlig entkoppelt unseren Mama-Alltag leben. Und uns wundern, warum wir ausflippen die ganze Zeit, weil wir entkoppelt sind. Und Nervensystemarbeit ist eigentlich wieder, dass ich mich mit mir verbinde und mein der Vagusnerv wieder aktiviert wird und ich beziehungsfähig bin. Weil wenn der Vagusnerv nicht aktiviert ist, dann sind wir, entweder ist der Sympathikus aktiviert oder der hinterdorsale Nerv. Und das ist dann immer Fight, Flight, oder freeze, vollkommen erstarren, handlungsunfähig sein, ohnmächtig fühlen, was auch ein richtig schwieriges Gefühl ist. Mhm. Nervensystemarbeit geht auch, indem man Sport macht. Das ist häufig auch wichtig, je nachdem, so viel Dehnübungen. Manche machen dann auch so Yoga mit ganz viel Dehnungen, weil viele Übungen auch einfach den Vagusnerv aktivieren. Sie beruhigen das ganze Nervensystem. Diese Spaziergänge nach draußen, Gebetszeiten. Bei uns im Elternkurs haben wir ganz viele geführte Gebete auch, die auch eben an diesen Triggern eben ansetzen, wenn ich mal Hilflosigkeit fühle und dann mein ganzes Nervensystem hochfährt. Ja, das sind so Dinge, wo es häufig schnell ausrasten kann. Also so Gebetszeiten zu haben, wo ich auch einfach mal atme und mich mit mir verbinde und offen werde, überhaupt Gottes Stimme zu hören. Das ist auch etwas total Wertvolles. Manche nehmen ein Bad, um runterzukommen. Und das ist immer so, da muss jeder schauen, was ist das, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich fahre runter. Weil auf dem Handy scrollen, ne, bringt keinen Menschen runter, Fernsehen schauen auch nicht. Es gibt Dinge, die pushen uns noch mehr auf. Es gibt Dinge, die lenken uns ab vom eigentlichen Problem. Aber es ist nichts Nervenberuhigendes. Und wichtig ist, dass wir Sachen in unserem Alltag integrieren, die unser Nervensystem komplett beruhigen. Ich habe das jetzt auch eingeführt seit über einem halben Jahr, dass ich mich mittags immer zurückziehe. Meine Kinder wissen das mittlerweile. Gut, die sind jetzt auch schon fast 8 und 9, dass ich mich mittags zurücklege und dann habe ich meine Gebetszeit, meine Meditationszeit, wo mein Nervensystem wieder komplett auf Null fährt. Und ich gehe dann wieder anders, ich stehe dann wieder nochmal anders auf für den Nachmittag, dass ich Energie tanke. Und da darf jeder so schauen, wo können meine Ankerpunkte sein, dass ich einmal komplett runterfahre, dass ich wieder Verbindung mit mir aufnehme, um eben in einen Beziehungsmodus wieder zu kommen. damit ich bindungsorientiert handeln kann. Weil sonst bringen mir alle Tipps und Tricks der Welt gar nichts.
Junita, vielen Dank, dass du so offen auch dein Wissen mit uns geteilt hast. Es ist unglaublich viel Infos und auch Wissen, das du eben mit uns teilst. Junita, für alle Mamas, die jetzt auch neugierig sind, du hast kurz auch deinen Elternkurs erwähnt. Wie kann man sich mit dir verbinden und mehr von deiner Arbeit erfahren?
Ja, einfach auf unsere Homepage inbindung.de. Da steht alles, was wir anbieten. Und wir haben einen Elternkurs, der heißt Verbinden statt Schimpfen. Der wird jetzt ein Selbstlernkurs. Und da können Eltern der besteht eigentlich aus drei Modulen. Und das ist auf der drei Säulen. Einmal ist dieses Wissen über kindliche Entwicklung, über was passiert im Hirn, wenn das Kind wütend ist, wenn es alarmiert ist, wie funktioniert eine liebevolle Führung, was sind so unsere Muster, die uns immer wieder, die negativen Muster, dass wir ausflippen, also ganz viel auch Theorie mit Praxis verbunden, das ist die eine Säule, dann haben wir Coaching-Übungen, wo ich gesagt habe, es sind so viele Stellschrauben, die du drehen kannst, wo du nochmal gucken kannst, wo sind meine Bedürfnisse, wo sind meine Energie, Sauger, Räuber oder was gibt mir Energie, Glaubenssatz, Arbeit, ja, also ganz buntes Paket an Coaching, wo ich so wirklich an mir selber nochmal arbeiten kann. Und die dritte Säule sind eben die geführten Gebete, wo ich mein Nervensystem lerne, komplett runterzufahren und Gottes Gegenwart zu kommen. Das finde ich so schön, dass ich in Gottes Gegenwart komme, bei ihm runterfahre, körperlich, und dann offen werde, auch an meine emotionalen Themen ranzugehen, die mich im Mama-Alltag herausfordern, wie wenn ich Scham spüre. Scham ist ein ganz schwieriges Gefühl, schwer auszuhalten. Oder Hilflosigkeit ist häufig ein Gefühl, dass wir verdecken, und da decken wir mit Wut, ja, weil wir Hilflosigkeit nicht gelernt haben auszuhalten, weil es uns nur mal ganz andere Situation erinnert. Und das sind eben die geführten Gebete, die dann auch wie so eine Reise sind. Das sind 12 Stück, die man immer und immer und immer und immer wieder macht, um von innen heraus im Unterbewusstsein Dinge zu verändern, zu stabilisieren und ganz viel Liebe reinzugeben und Gottes Wort. Ne, das ist auch immer, finde ich, das stärkt immer wieder so Gottes Wort hier und da einzustreuen, was uns so viel Halt gibt, weil Gott will ja das für uns sein, was wir für unsere Kinder sind. Und deswegen, für uns ist es ja genauso ein Lernprozess. Wie kann ich mich bei Gott fallen lassen? Wie kann ich bei ihm zur Ruhe kommen? Und von ihm wieder Kraft geben, nehmen, um da wachsen zu können. Ja, und das ist eben der Elternkurs, den wir anbieten, den man dann machen kann. Und Podcast-Folgen haben wir immer wieder, ganz viele neue zu sämtlichen Themen. Und unser Newsletter, da gibt es dann auch immer wieder Neuigkeiten oder PDFs und ja, ein buntes Paket.
Sehr cool. Junita, für alle Mamas, die jetzt zugehört haben, hast du noch ermutigende, abschließende Worte für sie?
Ein mutiges Wort. Ja, seid gnädig mit euch. Seid gnädig mit euch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn ihr mal anders handelt, als ihr wollt, dann sagt, ich war in innerer Not. Ich war in innerer Not. Ich war überfordert. Das ist nicht, weil du eine böse Mama bist, weil du eine schlechte Mama bist, sondern häufig, weil du eine überforderte Mama bist. Deswegen sei gnädig mit dir, so wie Jesus gnädig war, auch mit so vielen Menschen, die ausgestoßen wurden. Er war gnädig und dadurch ist Heilung passiert. Und diese Gnade brauchen wir auch immer wieder.
Vielen, vielen Dank, liebe Junita. Und vielen Dank nochmal für deine Zeit und dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir, deinem Team und deiner Familie alles Liebe und Gottesreichen Segen.
Ja, vielen lieben Dank dir.